Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Es ist vollzogen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das veränderte Klimaschutzgesetz unterzeichnet. In seiner Prüfung sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass evidente Verfassungswidrigkeit nicht gegeben sei, teilte das Bundespräsidialamt heute mit. Mehrere große Umweltschutzverbände fürchten, dass Deutschland damit seine Klimaziele nicht einhalten kann und haben Verfassungsbeschwerde angekündigt. Soweit der Einstieg. Mein Name ist Jule Reimer. Schön, dass Sie dabei sind. Weitere Themen. Wichtig für den künftigen Klimaschutz ist die Verkehrswende. Die kommt aber auch nur, wenn die Deutsche Bahn attraktiver wird. Investiert sie ausreichend? Lektionen gelernt. Wir schauen, wie sich Griechenland auf die Waldbrandsaison vorbereitet. Außerdem klagt die Deutsche Umwelthilfe gegen die Bundesregierung wegen eines Luftreinhaltungsprogramms. Zurück zur Brache. Weniger Pestizide, mehr Arten und hohe Erträge gehen zusammen. Das bewegt jetzt eine wissenschaftlich groß angelegte Studie. Und im Verbrauchertipp geht es darum, welches Speiseöl bei welcher Gelegenheit passt. Heute wird bei der Bahn ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dann wird die vielbefahrene Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim bis Ende des Jahres voll gesperrt zur Sanierung. Und nach einem insgesamt großen Konzept sollen bis 2030 dann rund 40 marode Bahnstrecken bundesweit erneuert werden. Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing versprochen. Jan Zimmermann fasst die Ausgangslage zusammen.
Verkehrsminister Wissing hat die Generalsanierung des Schienennetzes zur Chefsache gemacht. Seit 1,5 Jahren laufen Gespräche und Vorbereitungen zwischen Bahnvorstand, Baubranche und seinem Ministerium, sagte der FDP-Politiker dem ARD-Hauptstadtstudio. Er will, dass die Bahn wieder pünktlich und zuverlässig wird. Um das zu erreichen, wird zuerst die vielbefahrene Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim saniert, die Riedbahn. Bis 2030 sollen insgesamt 40 wichtige Strecken folgen. Nach einem neuen Baukonzept werden die Abschnitte komplett gesperrt, um fast alles zu erneuern. Von den Gleisbetten über die Oberleitungen bis hin zu den Bahnhöfen. Das alles in einem engen Zeitfenster, im Fall der Riedbahn innerhalb von 5 Monaten. Bisher wurde bei laufendem Betrieb an den Strecken gearbeitet, mit ständig wechselnden Baustellen, oft über Jahre hinweg. Der Fernverkehr wird während der Generalsanierung umgeleitet. Für den Regionalverkehr gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen. Kritik kommt aus der Bauindustrie. Sie vermisst langfristig finanzielle Zusagen vom Bund für das Gesamtprojekt.
Aus Berlin Jan Zimmermann. Bis zum Jahr 2030 will die Deutsche Bahn also 40 hochbelastete Strecken grundlegend sanieren, um wieder pünktlicher und zuverlässiger zu werden. Diese anstehende Generalsanierung der Bahn fordert Milliardeninvestitionen und aufbringen muss sie der Staat als Eigentümer bzw. wir alle zusammen unter anderem über unsere Steuern. Das wird teuer, aber die Klimaerwärmung und damit die Notwendigkeit einer Verkehrswende zu ignorieren, würde noch viel teurer. Der Lobbyverband Allianz pro Schiene hat jetzt ein genaueres Auge auf die Investitionspläne geworfen und auch einen Ländervergleich angestellt. Dieter Nürnberger in Berlin, wo liegt Deutschland denn da?
Jule Reimer, die Zahlen zeigen für die deutschen Investitionen in die Schieneninfrastruktur für 2023 eine Seitwärtsbewegung. Konkret wird hier für Deutschland die Zahl von 115 Milliarden Euro genannt. Das ist gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Steigerung in der Summe. 114 Milliarden waren es 2022. Und zur Einordnung, vorn in der Liste liegen Luxemburg und die Schweiz mit deutlich höheren Investitionen von 512 bzw. 477 Milliarden Euro. Von den 14 Ländern, in denen die gesamtstaatlichen Investitionen auf die Bevölkerungszahl heruntergerechnet wurden, erreicht Deutschland somit nur den 10. Platz. Aber immerhin, es wurde hierzulande zum dritten Mal in Folge mehr in die Schiene als in die Straße investiert. Und Andreas Geißler, er ist Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene, bewertet die Zahlen folgendermaßen.
Deutschland folgt damit inzwischen dem Beispiel von Nachbarländern wie Österreich oder der Schweiz, wo schon seit vielen Jahren die Priorität beim Ausbau der Verkehrsnetze klar bei der Schiene liegt. Dennoch, 2023 hatten wir eine nennenswerte Inflation. Im vergangenen Jahr sind die Baupreise deutlich gestiegen und das gilt natürlich auch für die Preise im Bahnbau. Real also hat der Bund 2023 pro Kopf nicht stärker in die Schieneninfrastruktur investiert.
Erhoben wurden die Zahlen von der internationalen Unternehmensberatung SCI Verkehr und deren Geschäftsführerin Maria Lehnen hat hier natürlich auch einen profunderen Blick auf die Zahlen geworfen. Sie kritisiert beispielsweise, dass immer noch zu viele Mittel allein in die Instandhaltung von Schienen und Anlagen verwendet würden und weniger für den notwendigen digitalen Ausbau. Es fehle an Mitteln etwa für das digitale europäische Zugsicherungssystem ETCS. Maria Lehnen.
Das ist die Grundlage, um die Digitalisierung in jeder Weise auf der Schiene überhaupt realisieren zu können. Und in diesem Vergleich sehen Sie, wie sehr andere Länder uns voranmarschieren. Gerade die kleinen Länder in Europa haben große Fortschritte gemacht oder sind sogar fertig. Schweiz, Belgien, Dänemark sind die Musterländer.
Und als Schlussfolgerung aus den heute vorgelegten Vergleichszahlen fordert die Allianz pro Schiene nun eine Verstetigung der Mittel. Soll heißen, man sollte nicht mehr wie bisher allein in Etatverhandlungen versuchen, jedes Jahr die Gelder zu erhöhen, sondern eben mit mehr Planbarkeit das versuchen, Gelder somit längerfristig zur Verfügung stellen, vor allem für Neu- und Ausbau. Und nur so ließen sich eben die Finanzierungslücken, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben habe, abbauen. Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene.
In Österreich gibt es das für 6 Jahre und in der Schweiz sogar noch deutlich länger, für 12 Jahre. Aus unserer Sicht sollte sich künftig Deutschland an diesen Erfolgsmodellen orientieren. Wir favorisieren für Deutschland ganz klar eine Fondslösung für die Finanzierung der Schieneninfrastruktur nach Schweizer Vorbild. Und so hat es ja auch schon die Beschleunigungskommission Schiene in ihrem Abschlussbericht Ende 2022 empfohlen.
Deutschland habe also begonnen, umzusteuern, aber um die Werte oder Investitionssummen von Bahnvorzeigeländern in Europa zu erreichen, das sei noch ein weiter Weg.
Dieter Nürnberger über Betrachtungen des Lobbyverbands Pro Bahn über mangelnde Investitionen in die Deutsche Bahn. Bei deutschen Oberbürgermeistern großer Städte sind sie gefürchtet, die Klagen der deutschen Umwelthilfe DUH auf Luftreinhaltung, und manche Stadtverwaltung musste schon klein beigeben. Fahrverbote sowie die Einrichtung von Umweltzonen für Autos und LKWs sind auch auf diese Klagen zurückzuführen, und zuletzt im Frühjahr zwirbelten Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland, die Münchner SPD, die dort regiert, weil sie ihrer Ansicht nach eine Verschleppungstaktik bei einer notwendigen Fahrverbotszone praktizieren würde. Jetzt nimmt sich die deutsche Umwelthilfe die Bundesregierung vor mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin für ein Luftreinhaltungsprogramm. Sebastian Engelbrecht, Sie haben dem Prozess, der hat heute Morgen um 10 begonnen, zugehört bislang. Warum klagt denn die DUH auf ein nationales Luftreinhalteprogramm, wo es doch eins gibt?
Ja, Jul Reimer, das nationale Luftreinhalteprogramm gilt seit 2019 und sogar eine Aktualisierung wurde im Mai dieses Jahres beschlossen. Es reicht der deutschen Umwelthilfe aber einfach nicht aus, denn mit diesem Programm werde Deutschland die Ziele, die es sich bis 2030 gesetzt hat, nicht erreichen, weil es die Vorgaben faktisch nicht umsetze. So die Befürchtung der deutschen Umwelthilfe. Es gibt eine EU-Richtlinie, die für jeden EU-Mitgliedstaat die Minderung der Schadstoffemissionen vorschreibt. Verkehr, Heizung, Landwirtschaft, sie alle stoßen, so meint die DUH, zu viele Schadstoffe aus und werden, so die Annahme der Umweltorganisation, bis 2030 nicht die bis dahin vorgeschriebenen Emissionswerte erreichen.
Dann stellt sich die Frage, was soll denn die Bundesregierung dann tatsächlich festschreiben in einem Luftreinhalteprogramm? Also, und worum dreht sich die Klage dann letztlich?
Der deutschen Umwelthilfe geht es mit der sauberen Luft einfach zu langsam. 8 Millionen Dieselfahrzeuge werden bis 2030 nicht aus dem Verkehr gezogen oder umgerüstet. Das könnte die Bundesregierung aber vorschreiben, meint die DUH. Zudem beklagt sie, dass schon erreichte Senkungen der Emissionswerte etwa bei den Holzheizungen wieder rückgängig gemacht worden sind. Da geht es um den Einbau von Filtern und Abscheidern. Die deutsche Umwelthilfe sieht das Problem, dass die FDP im Interesse der Wirtschaft dafür gesorgt habe, dass schon erreichte Verschärfungen wieder zurückgenommen wurden. Ein weiteres Beispiel, das sind schärfere Euro 7 Grenzwerte für Verbrennermotoren, und es wäre möglich, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straßen in Deutschland zu bringen. Da sind die Anstrengungen der deutschen Umwelthilfe zu gering, die von der Bundesregierung ausgehen. Die Umwelthilfe klagt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, dass die Bundesregierung die Einhaltung dieser Emissionsgrenzen jetzt sicherstellt. Da geht es um Stickoxide, Ammoniak, Schwefeloxide und Feinstaub. Und bei keinem dieser Stoffe werde es Deutschland gelingen, diese Grenzwerte bis 2030 zu erreichen, die man sich selbst gesetzt habe. Dazu seien eben weitere Vorschriften erforderlich, um das durchzusetzen. Und das Gericht soll nun klären, ob die Annahmen der Bundesregierung realistisch sind oder nicht. Und die Zeit drängt. Und jetzt eines der Hauptargumente der deutschen Umwelthilfe: In Deutschland stürben mehr als 20.000 Menschen jährlich vorzeitig an den Folgen von Stickstoffdioxidemissionen und mehr als 60.000 Menschen an den Folgen von Feinstaubemissionen. Mhm.
Sagen Sie noch ganz kurz, rechnen Sie heute mit einem Urteil?
Damit würde ich nicht mit Sicherheit rechnen. Danach sieht es nicht aus. Umstritten ist daher auch, wie schnell das Bundesumweltministerium den Luftreinhalteplan aktualisieren kann, wenn neue Emissionsberichte und Prognosen vorliegen. Das ist umstritten. Diese Aktualisierung des Luftreinhalteplans geschieht aus Sicht der deutschen Umwelthilfe einfach zu schleppend aufgrund politischer Abstimmungsprozesse.
Sebastian Engelbrecht über die Klage der deutschen Umwelthilfe vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin auf ein nationales Luftreinhalteprogramm. Im vergangenen Jahr war Griechenland besonders von verheerenden Waldbränden betroffen, deutlich mehr als in anderen Jahren. Und für Schlagzeilen sorgten Brände auf der bei Touristen besonders beliebten Insel Rhodos, wo die Feuerwehr zu spät und nachlässig auf einen Waldbrand reagiert hatte. In diesem Jahr hat Ministerpräsident Mitsotakis eine deutlich bessere Koordination der Einsätze versprochen und ein frühzeitiges Eingreifen der Feuerwehr versprochen, die unter anderem ihr Frühwarnsystem verstärkt hat. Wie das funktioniert und ob es sich bereits als wirksam erwiesen hat, hat sich unser Korrespondent Tilman Kleinjung angeschaut.
Der Waldbrandsommer hat gerade erst begonnen und Georgios Kotsakis steht schon vor den Brandruinen seines Hauses. Es fing dort an, es war Sonntagmorgen und ich habe meinen Kaffee getrunken. Als vor wenigen Tagen der Wald von Karatea in der Nähe von Athen brannte, standen die Flammen schon vor der Tür und Georgios Kotsakis hatte nur wenige Minuten, um die wichtigsten Dokumente zusammenzupacken und sein Haus zu verlassen. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten hat das Feuer die Stelle, die Sie hier oben sehen können, erreicht. Das Feuer hatte eine Geschwindigkeit von 150 Kilometern. Es wehte starker Wind, starker Nordwind. Und dann änderte das Feuer seine Richtung und brannte darunter. Und die Polizei kam und rief: Geht weg, geht weg. Wieder ein Sommer mit Hitzerekorden und Trockenheit. Allein seit Sommerbeginn zählte die Feuerwehr bisher mehr als 2000 Waldbrände. Die Zahl der Brände im Juni 2024 war im Vergleich zu Juni 2023 dreimal so hoch, meldet das griechische Ministerium für Zivilschutz. Nach einem trockenen Winter und einem überdurchschnittlich heißen Frühsommer warnt Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vor einem extrem gefährlichen Waldbrandsommer. Ich möchte deutlich machen, das Schwierigste steht uns noch bevor und das erfordert die bestmögliche Koordination aller Dienste. Besser als vor einem Jahr auf Rhodos. Auf der bei Touristen beliebten Insel hatten die Behörden zu spät und zu nachlässig auf Waldbrände reagiert. Die weiteten sich dann zu einem Flächenbrand aus. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. In der Zentrale des Zivilschutzes macht sich Feuerwehroberst Anastasios Michalopoulos ein Bild von der aktuellen Waldbrandsituation. Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Je eher die Feuerwehr auf einen Brandherd reagieren kann, desto geringer ist die Gefahr eines Flächenbrandes. Es gab einen Tag im Juni, erzählt Michalopoulos, da wurden 66 Waldbrände gemeldet, an einem Tag. Auf operativer Ebene konzentrieren wir die Kräfte in den Gebieten, die wir für kritisch halten. Und wir haben mit Hilfe von Drohnen ein reales Bild der Gebiete, die für Athen und Thessaloniki von Interesse sind, sodass das Auftreten eines Brandes sofort wahrgenommen wird. Es geht in diesem Hitzesommer in Griechenland nicht darum, Waldbrände zu verhindern, sondern sie frühzeitig zu erkennen und schnell zu bekämpfen. 16 Spezialeinheiten der Feuerwehr für Waldbrände gibt es in ganz Griechenland. Eine davon durchkämmt gerade einen Wald in der Nähe von Athen. Brandprävention mit Spitzhacke und Motorsäge. Elias Chronopoulos und seine Kollegen befreien den Boden von trockenem Gestrüpp, schlagen Brandschneisen um einem möglichen Feuer das Futter zu entziehen. Wir sind für eine längere Zeit wachsamer und natürlich patrouillieren wir ständig so viel wie möglich im Waldgebiet, damit wir sofort in das Feuer eingreifen und es am Anfang bekämpfen können, was einfacher zu bewältigen ist, bevor es groß wird und großen Schaden anrichtet. Im Fall von Georgios Kotsakis hat das Frühwarnsystem funktioniert. In einer halben Stunde waren die Löschflugzeuge da, erzählt der Mann und sagt, ich kann von Glück reden, dass ich davongekommen bin.
Unser Korrespondent Tilman Kleinjung berichtete aus Griechenland über Vorsorge und Frühwarnsysteme gegen Waldbrände. Hecken und Blühstreifen auf dem Acker oder Meerfruchtanbau, das seien ja alles nette Sachen für den Insektenschutz, für die Artenvielfalt. Aber dann gäbe es eben weniger Ernteertrag und womöglich sogar Lebensmittelknappheit, warnt der Deutsche Bauernverband. Eine verbreitete Sicht der Dinge in der konventionellen Agrarwirtschaft. Wissenschaftler sehen das schon lange anders und eine länderübergreifende Übersichtsstudie widerlegt jetzt diese These. Nein, mehr Natur auf dem Acker mindert eben nicht zwangsläufig die Erträge der Bauern. Die Einzelheiten hat Stefan Michel.
Ackerbau und Tierhaltung kombinieren, mehrere Nutzpflanzen auf derselben Ackerfläche anbauen oder aber Nutzpflanzen und Wildpflanzen gemeinsam. Wie wirkt sich das auf die Artenvielfalt einerseits aus? Wie fällt andererseits die Ernte aus und was nützt es den Menschen? Um diese Fragen zu beantworten, sind Daten und Fakten von fast 2700 Farmen in 11 Ländern in die Übersichtsarbeit eingeflossen. Ihr Titel: Ökologische und soziale Vorteile zugleich durch diversifizierte Landwirtschaft. Co-Autor Ingo Grass von der Uni Hohenheim schickt eine grundlegende Erkenntnis voraus.
Diversifizierung, wie zum Beispiel Blühstreifen, hat ja nicht nur den Mehrwert, dass wir dadurch dann mehr Blühpflanzen in der Landschaft haben, sondern wir fördern ja auch ganz viele Organismen, die dann auch für die Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Wir müssen uns klar werden, dass Vielfalt, Insektenvielfalt, Vogelvielfalt und so weiter eine ganz große Rolle spielt, nicht nur für den Biodiversitätsschutz, sondern auch für die landwirtschaftliche Produktion.
Agrarökologe Grass schildert ein Beispiel aus Norddeutschland. Da sind auf demselben Acker nebeneinander in Streifen Weizen und Raps angebaut worden. Das grün-gelbe Streifenmuster aus unreifem Getreide und blühendem Raps sei ein herrlicher Anblick. Und der Bauer spare hohe Kosten für Insektizide bei zugleich guter oder besserer Ernte.
Wir haben ja im Weizen Blattläuse und im Raps kleine schwarze Glanzkäfer, die dort zu großen Ertragseinbußen führen. Und wir haben festgestellt, dass in diesen Streifenfeldern, wo die beiden Kulturen nebeneinander angebaut wurden, die Schädlinge teilweise um die Hälfte reduziert waren.
Ein anderes Beispiel spielt im Westen der USA, wo auf riesigen Flächen nichts anderes wächst als eine einzige Kulturpflanze, Erdbeeren, Blaubeeren oder Mandelbäume. Wildbienen können dort nicht existieren. Also werden per LKW Honigbienenstöcke herangekarrt, um die Blüten der Nutzpflanzen zu bestäuben. Auf einigen der Plantagen sind aber Hecken und Blühstreifen angelegt worden. Obwohl die Nutzfläche dort nun kleiner ist, zahlt sich das aus, so Ingo Krass.
Es wurde festgestellt, dass das sogar zu einem Mehrertrag geführt hat, weil Wildbienen oft bessere Bestäuber sind als Honigbienen.
Die kleineren Farmen könnten sich dank Hecken und Blühstreifen die Kosten für den Honigbienenimport komplett sparen, erklärt die Zoologin Claire Creeman von der Universität von British Columbia.
In the large farms, farmers will need to use honeybees.
Auf den großen Farmen wird man weiterhin Honigbienen brauchen, aber auch diese Farmer profitieren von Blühstreifen und Hecken, denn die Wildbienen beeinflussen die Honigbienen dahingehend, dass diese häufiger die verschiedenen Zonen der Plantage anfliegen und dadurch werden auch sie zu besseren Bestäuberinnen.
Ein weiteres Beispiel aus dem Süden der indonesischen Insel Sulawesi. Große Teile Indonesiens bestehen inzwischen aus Monokulturen von Ölpalmen. Hier aber haben Forscher inmitten einer 150 Hektar großen Palmenplantage inselartig einheimische, normalerweise wild wachsende Bäume gepflanzt. Maßgeblich daran beteiligt ist Clara Zemm von der Uni Neuchâtel.
Man sieht, wie die Artenvielfalt wieder erheblich ansteigt. In den Bereichen mit Wildbäumen wurde der Pestizideinsatz komplett gestoppt. Es gibt trotzdem keinen Verlust bei der Palmölausbeute, keine bedeutende Veränderung.
Die gleiche Ausbeute von Palmöl, trotz 20% weniger Palmen, und das bei höherer Artenvielfalt und besserer Bodenfruchtbarkeit? Die beteiligten Forscher bezeichnen das als Win-Win-Situation für die Farmer und die Umwelt. Allerdings, einen Haken hat die Sache. Ob Wildbauminseln, Blühstreifen oder Mischkultur auf dem Acker, all das erfordert höheren Arbeitsaufwand als in Monokulturen. Damit das nicht zu höheren Verbraucherpreisen führt, wäre ein Umdenken bei der Agrarförderung nötig, meint Agrarökologe Ingo Grass.
Im globalen Süden kann das bedeuten, dass wir auch mehr Mechanisierung benötigen. Und in Deutschland zum Beispiel oder auch Europa müssen wir darüber nachdenken, wie wir eben mit modernen Methoden in Zukunft arbeiten. Künstliche Intelligenz, Robotik, einer räumlichen Optimierung der Landwirtschaft dahin kommen können, dass wir da mehr Vielfalt erzeugen.
Geld dafür gäbe es genug im Agraretat der Europäischen Union. Die Agrarmilliarden müssten bloß zielgerecht verteilt werden, statt mit der Gießkanne.
Weniger Pestizide, mehr Artenvielfalt und gleiche oder höhere Erträge gehen durchaus miteinander einher. Das war Stefan Michel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer selbst Essen zubereitet, ist spätestens beim Salat mit der Frage konfrontiert, welches Öl passt diesmal dazu. Und mit Pflanzenöl lässt sich ja auch backen, frittieren oder auch braten. Aber nicht jedes Öl ist für jede Anwendung geeignet und insbesondere beim Erhitzen sind wichtige Unterschiede zu beachten. Daniela Siebert mit dem Verbrauchertipp.
Leinöl ist das einzige gängige Speiseöl, das man überhaupt nicht erhitzen sollte. Bei vielen anderen ist es zwar möglich, aber wenig sinnvoll. Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung formuliert es so.
Die Herstellung der kaltgepressten ist ja eine aufwendige, deswegen gibt es die ja auch nicht für 99 Cent. Das heißt, wenn ich kaltgepresste zum Braten oder sogar zum Frittieren benutzen würde, verplemper ich eigentlich mein Geld und das, was der Hersteller mit Mühe ja erhalten hat. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und vor allem die Zusammensetzung Omega-6, Omega-3, was auch immer da eben drin ist.
Gießt man solche Öle erst nach dem Erhitzen, aber vor dem Servieren über die Speise, bewahrt man sowohl ihren Geschmack als auch ihre gesunden Inhaltsstoffe. Grundsätzlich markiert bei Speiseölen der sogenannte Rauchpunkt die Grenze fürs Erhitzen. Der liegt je nach Öl bei unterschiedlichen Temperaturen. Erreicht ist er, wenn das Fett anfängt zu qualmen und zu stinken. Dann sollte man es nicht mehr verwenden. Zum einen aus geschmacklichen Gründen, erklärt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin.
Wenn ich einen Rauchpunkt überschritten habe, dann schmeckt auch das Öl natürlich rauchig und das, was ich darin gebraten habe. Und es wird auch so ein bisschen ranzig.
Noch schlimmer, das Öl verändert sich ab dem Rauchpunkt so, dass es ungesund wird.
Wenn ein Öl anfängt zu rauchen, entsteht dabei das gesundheitsschädliche Acrolein. Das ist ein Stoff, der ist einerseits schleimhautreizend, das merkt man, und er steht im Verdacht, Krebs zu erregen.
In vielen Fällen entstehen ab dieser Grenze auch die sogenannten Transfettsäuren, ergänzt Gabriele Kaufmann. Und die Wissenschaft entdecke immer mehr schädliche Wirkungen davon.
Dass sie Fettstoffwechselstörungen hervorrufen können, Herzkrankheiten begünstigen können. Also da sollte man schauen, dass man nicht in der Küche selber zu viele Transfettsäuren produziert, indem man ungeeignete Speiseöle zu hoch erhitzt.
Ihr Tipp fürs Frittieren lautet daher, nur Speiseöle verwenden, bei denen die Hersteller diesen Einsatzbereich auch auf der Verpackung angeben. Gerade bei Raps und Sonnenblumen gibt es dafür spezielle Züchtungen. Das spiegelt auch der Rat von Britta Schautz.
Fürs Frittieren sollte man hauptsächlich raffinierte Öle verwenden. Gut eignen sich dazu zum Beispiel raffiniertes Sonnenblumenöl oder raffiniertes Rapsöl.
Auch fürs Braten verweisen beide Expertinnen an erster Stelle auf raffinierte Öle. Britta Schautz übersetzt den Fachbegriff.
Wenn raffiniert auf einem Öl draufsteht, dann heißt es, es wurde so aufbereitet, dass die Fettschadstoffe entfernt wurden und es ist hoch erhitzbar.
Fürs Braten kämen aber auch ein paar nicht raffinierte Öle in Frage, etwa Olivenöl, betont Britta Schautz. Denn die Temperatur in der Pfanne liege beim Braten meist so um die 130 Grad. Daher lohnt sich auch ein Blick auf die Temperaturangaben auf den Ölflaschen. Doch nicht alle Hersteller geben die maximale Erhitzungstemperatur auf ihren Produkten an. Eine grobe Übersicht nach Sorten bieten die Internetseiten Wikipedia, Stichwort Rauchpunkt oder öl-kontor.de. Andere Schlagworte sind auf den Produkten dafür gängig und bieten Orientierung, wann welches Speiseöl das richtige ist.
Wenn auf einem Öl kaltgepresst oder nativ steht, dann wurde das Ganze deutlich schonender verarbeitet. Das sieht man auch. Die Öle haben noch ihre Farbe, sie haben noch mehr Geschmacksstoffe. Das bedeutet aber auch, ich sollte sie nicht so hoch erhitzen. Also gerade zum Backen sind diese Öle bitte gar nicht geeignet.
Also das richtige Öl gut auswählen, der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Die Auswirkungen des Mordanschlags auf Donald Trump stehen ab 12:10 Uhr im Mittelpunkt. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.